Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Und dass es dazu nicht kommt, dass auf der Pariser Friedenskonferenz National Self-Determination für Tschechen und Slowaken, für Polen, für Südslawen gilt, aber eben nicht für die Völker des Mittleren und Nahen Ostens, das ist für viele Araber der Verrat des Westens im 20. Jahrhundert. Und als die amerikanischen Völkerbundvertreter die Dönme fragen, ja, was seid ihr denn? Ihr seid ihr Griechen oder seid ihr Türken? Geben sie eine wunderbare Antwort. Sie sagen, wir sind hiesig. Wir haben immer in Thessaloniki gelebt. Die Art und Weise, wie ein Krieg zu Ende geht, sendet immer auch ein Signal an Gewaltakteure. In einem solchen Konflikt, sozusagen Waffenstillstand, Unterbrechung des Krieges, Aufrüstung und dann wieder Beginn eines Krieges. Aber dieses Signal gilt eben auch für viele andere Konflikträume.
Damit gehen wir in einen weiteren praktischen Teil, und zwar schauen wir uns eine Großregion an, die Großregion Nahe Osten. Und wie Sie auf der Karte vielleicht unschwer erkennen können, ist es nicht nur der Nahe Osten, sondern es ist etwas mehr. Denn hier möchten wir etwas zeigen. Wenn man ein Kind diese Karte vor den Tisch legt und sagt, was siehst du da und was fällt da bei den Grenzen auf, dann wird es wahrscheinlich sagen, das schaut so aus, als ob die Grenzen mit dem Lineal gemacht worden wären. Warum? Denn sie wurden wirklich mit dem Lineal gemacht. Und ein solches Beispiel, und danach sprechen wir über die Konsequenzen, zeigen wir jetzt im Hinblick auf den Nahen Osten. Und hier bitten wir Sie jetzt um einen kurzen Impuls.
Ja, meine Damen und Herren, was Sie hier sehen, ist eigentlich, ich glaube, das kann man sagen, eine der berühmtesten Karten der Weltgeschichte. Und ein bisschen wissen wir, dass man auch mit Karte Geschichte betreibt. Das ist die Karte, die ein französischer und ein britischer Diplomat bzw. Militär 1916 zeichnen. Es ist die Karte des sogenannten Sykes-Picot-Abkommens. Der Hintergrund ist, dass all diese Regionen bis 1914 zum Osmanischen Reich gehören. Und dieses Osmanische Reich gerät schon vor 1914 unter massiven Druck. Wenn Sie sich das ganz grob vorstellen, 1680er Jahre sind die Türken vor Wien und dann beginnt die ganz langfristige Erosion des Osmanischen Reichs. Vor 1914 haben sie praktisch alle Gebiete in Südosteuropa verloren, aber sie haben noch erhebliche Gebiete im Mittleren und Nahen Osten. In Nordafrika reduziert sich dieses Gebiet aufgrund der kolonialen Expansion Frankreichs, etwa in Algerien, der Deutschen und der Franzosen und der Spanier in Marokko, der Italiener in Tripolitanien. Aber dieses Gebiet bleibt sozusagen bis 1914 Teil des Osmanischen Reiches. Im Ersten Weltkrieg gibt es einen vermehrten Druck auf dieses Gebiet. Das hat mit einer Ressource zu tun, die Sie natürlich alle kennen, nämlich der strategischen Ressource des 20. Jahrhunderts, deren Ende wir jetzt ganz langsam vielleicht sehen, nämlich mit Öl. Im Nordirak liegen große Ölvorkommen, Mosul, Kirkuk. Und in dem Augenblick, in dem die Royal Navy von der Kohle auf die Ölfeuerung umstellt, und das passiert sukzessive ab 1906/7, wird für die maritime Kriegführung Öl eine strategische Ressource. Das ist einer der Gründe, warum die Briten von Indien aus im Euphrat-Tigris-Gebiet militärisch intervenieren. Wie kommt es zu Sykes-Picot? Diese Intervention der Briten ist langfristig ziemlich erfolgreich und über Ägypten und Mesopotamien wird sozusagen dieses Gebiet langsam erobert. Und in diesem Augenblick beginnen die Franzosen und die Briten eigentlich zu überlegen, was passiert aus dieser Erbmasse des Osmanischen Reiches. Und was Sie an dieser Karte sehen, ist, dass man die Erbmasse des Osmanischen Reiches eigentlich so aufteilt, wie Briten und Franzosen das im ganzen 19. Jahrhundert immer wieder gemacht haben, nämlich mit einer kolonialen Praxis. Und ich habe mir diese Karte mal im Original angesehen. Das sind die gleichen Fettstifte und Lineale, mit denen eben auch Grenzen in Afrika oder in Teilen Asiens eingezeichnet werden. Und genau das passiert hier. Das Gebiet dass Sie hier blau sehen, Großsyrien, Libanon, das soll als ein künftiges Mandatsgebiet des Völkerbundes an Frankreich fallen. Transjordanien, der spätere Irak an Großbritannien. Und für Palästina gibt es einen Sonderstatus. Und der hängt, könnte man sagen, mit einem weiteren wichtigen Datum zusammen, nämlich 1917 die Balfour Declaration, also eine britische Unterstützung für die Schaffung eines, man sagt nicht Nationalstaates, sondern einer Homestead, einer Heimstatt für das jüdische Volk. Und wenn Sie das mit einer dritten Entwicklung verbinden, dann sehen Sie vielleicht viele der Widersprüche, die bis in unsere eigene Gegenwart reichen. Denn die Briten nutzen für ihre militärische Expansion, ihren Angriff auf das Osmanische Reich, auch die Hilfe arabischer Stämme. Das verbinden Sie vielleicht mit dem Namen des Lawrence of Arabia. Das ist eigentlich eine Medienfigur, ein britischer Offizier, gelernter Archäologe, der sich dort auskennt, der die Sprachen spricht und der sozusagen zwischen den Briten und diesen Stämmen, vor allen Dingen dem Emir von Mekka, vermittelt. Wenn Sie das jetzt nebeneinander legen, gibt es mit Sykes-Picot, mit der Balfour Declaration und diesem Versprechen der Briten, dass für die Hilfe der Araber so etwas wie ein panarabischer Staat entstehen könnte, drei Ordnungsmodelle für den Mittleren und Nahen Osten. Das erste Ordnungsmodell, Fortsetzung britisch-französischer Kolonialpolitik. Genau das wird passieren mit den Völkerbundmandaten ab 1920 und vielen Problemen, die daraus entstehen in Syrien, im Libanon, im Irak und letztlich auch in Palästina. Die zweite Option, die Schaffung eines unabhängigen Staates, einer Heimstatt für die Juden. Das wird das große Thema sein, wenn Sie so wollen, bis in unsere eigene Gegenwart natürlich. Und das dritte, ganz wichtig, das Versprechen der westlichen Mächte, sich für einen panarabischen Staat, das wäre so eine Art Großsyrien geworden, einzusetzen. Und dass es dazu nicht kommt, dass auf der Pariser Friedenskonferenz National Self-Determination für Tschechen und Slowaken, für Polen, für Südslawen gilt, aber eben nicht für die Völker des Mittleren und Nahen Ostens, das ist für viele Araber der Verrat des Westens im 20. Jahrhundert. Und Sie können, würde ich als Historiker argumentieren, die Konflikte, die Sie dort heute haben, ohne diesen Verratsvorwurf gegenüber dem Westen nicht verstehen. Und deshalb ist diese Karte im Grunde genommen für viele arabische Intellektuelle bis heute ein Symbol eines großen Versprechens des Westens, keine Empires mehr, sondern nationale Selbstbestimmung, eines Versprechens, das dann in den 20er, 30er und über den Zweiten Weltkrieg hinaus 40er, 50er Jahre nicht eingehalten wurde. Letzte Bemerkung. Es gibt nach 1945 ganz viele arabische Bewegungen, die sich immer wieder auf diesen Moment fokussiert haben. Das sind die Panarabisten, denken Sie an Nasser, das Union einer arabischen Föderation. Das ist Gaddafi, das sind die unterschiedlichen Husseins, das sind die Arafats. Und das ist auch am Ende der Islamische Staat. Wenn Sie in YouTube gehen und sagen Sykes-Picot, Islamischer Staat, dann finden Sie dort ein Video, das der sogenannte Islamische Staat 2016 in der syrischen Wüste gedreht hat. Dort werden Bilder dieser Karte gezeigt und man zerreißt diese Karten und sagt, hier endet 100 Jahre nach Sykes-Picot, Sykes-Picot, weil wir jetzt mit einem islamischen Kalifat das verwirklichen, was uns der Westen vorenthalten hat, nämlich einen panarabischen Staat. Und da sehen Sie, finde ich, sehr gut, wie diese Themen von vor 100 Jahren ziemlich unmittelbar Schatten und Erbschaften bis in unsere eigene Gegenwart bedeuten.
Und für meine erste Frage gehe ich wieder eins zurück, weil wir uns mal die Problematik nochmal im Großen anschauen. Wenn ich mir diese ganze Region anschaue, die ähnlich strukturiert wurde, wie Sie es gerade beschrieben haben, dort in dieser Region stimmt im eigentlich keinem Fall die politische Geografie überein mit den historischen Siedlungsgebieten von Bevölkerung. Es sind sehr, sehr heterogene Kulturen, die auf engem Raum zusammenleben, die dann durch so eine Grenze getrennt werden, die auch eine andere Soziologie haben und in diesen mit dem lineal gezogenen Grenzen dann quasi zusammengezwungen werden. bei der auch eine Wirtschaftsordnung nicht gerecht sein kann. Denn wenn ich meinem Stammclan vielleicht enger verbunden bin als mit einer großen Gesellschaft, die mir übergestülpt wurde, kann ich mich auch mit dem Land kaum identifizieren. Und meine Frage ist, wie kann man denn so mit diesem Problem generell umgehen? Können wir da überhaupt etwas machen? Ist das nicht Grenzen mit dem Lineal zu zeichnen, vorprogrammiert für zukünftige Kriege, Konflikte, die nicht beherrschbar sind?
Also zunächst haben Sie ja nochmal auf das Problem hingewiesen, das ich kurz angerissen habe, nämlich diese Inkongruenz von Grenzziehungen, die eigentlich aus der kolonialen Praxis kommt und einer multiethnischen, multireligiösen Gesellschaft. Und wenn man diese Region ansieht, kann man eigentlich im 20. Jahrhundert bis in unsere Gegenwart erkennen, wie man immer wieder Anläufe nimmt, um dieses Problem von State Building, stabiler Staatsbildung zu lösen. Also nehmen Sie den Versuch etwa von Nasser, aus einer ägyptisch-syrischen Föderation den Kern eines panarabischen Staates zu machen. Oder nehmen Sie den Versuch der Briten, den Irak als eine Art von künstlicher Monarchie in den 20er und 30er Jahren zu stabilisieren. Das tun die Briten nicht ohne Eigennutz. Da geht es ganz stark um diese zentrale Ressource Öl. Und für diese Region gibt es einen zweiten, Ihnen allen unmittelbar bewussten geostrategischen Faktor. Und das ist natürlich der internationale Seeweg, der Suezkanal, die Straße von Hormus, das Horn von Afrika. Das sind sozusagen die Highways of Empire. Wenn Sie Indien als Garrison of the Eastern Seas sozusagen verteidigen wollen und auch Ostasien, dann brauchen Sie diesen Seeweg. Das hat für die Briten eine große Bedeutung. Und sie versuchen im Irak sozusagen eine Monarchie zu installieren. Sie unterschätzen völlig die Auseinandersetzungen zwischen Schiiten und Sunniten und dieses Experiment geht schief. Jetzt könnte man sagen, die Osmanen haben ja selbst versucht, eine Art von Stabilisierung zu erreichen. Also würde ein großes Empire helfen. Und dieses Empire, würde ich sagen, funktioniert über viele Jahrhunderte so lala. Aber die osmanischen Eliten sind relativ gut darin zu erkennen, wie reich oder wie lang ist der Arm des Empires. Und dieser Arm des Empires ist eben häufig im Blick auf Ressourcen, auf militärische Energien nicht so weit. Und deshalb lässt man diesen Gebieten weitgehende Autonomie. Und alle Versuche, das in irgendeiner Form wieder zu reimperialisieren, sind eigentlich seit dem Untergang des Osmanischen Reichs gescheitert. Das für unseren Zusammenhang und auch für das Verständnis der Krisen im Mittleren und Nahen Osten Wichtige ist, glaube ich, der Glaubwürdigkeitsverlust des Westens. Und der beginnt nicht erst, wenn Sie so wollen, mit der Stabübergabe zwischen den Briten und den Amerikanern 1948. Die Briten, die sagen, wir können in Palästina sozusagen mit unserer begrenzten Macht nicht weitermachen. Wir brauchen die Hilfe der USA und das beginnt auch nicht mit der Suezkrise von 1956, sondern das hat viel zu tun mit dem Gefühl der Araber, dass das Recht, mit dem man die alte imperiale Ordnung ablösen will, National Self-Determination, also das Doppelversprechen von Woodrow Wilson und Wladimir Iljitsch Lenin, dass das für viele Gebiete in Europa gilt, aber eben nicht für den Mittleren und Nahen Osten. Das geht bis hin zu den Debatten in den Vereinten Nationen um die Ukraine-Krise. Und wir haben uns ja im Westen häufig die Augen gerieben, warum so viel Widerstand gegen die Resolutionen zur Verurteilung des russischen Angriffskriegs kommt. Und das hat auch etwas damit zu tun, dass in vielen Gebieten, die sozusagen eine koloniale Vergangenheit haben, man könnte auch sagen, so etwas wie eine geschichtspolitische Rechnung aufhaben mit Frankreich oder Großbritannien, dass in vielen dieser Gesellschaften gesagt wurde, ihr interessiert euch für die Kriege, die für euch gerade wichtig sind, aber ihr blickt nicht auf die großen Glaubwürdigkeitsdefizite, die der Westen nach dem Ende des Ersten und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs eingefahren hat. Und dafür ist der Mittlere und Nahe Osten, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel.
Sie haben eben selbst schon die Schiiten angesprochen. Eine andere Minderheit sind die Kurden ja auch in dem Raum, wenn wir hier auf die Karte gucken. Jetzt ist es so, dass gerade beim Beginn von kriegerischen Konflikten oder Auseinandersetzungen Minderheiten ja immer eine recht große Rolle spielen. Sie haben keinen politischen, keinen rechtlichen Schutz dort, sind in der Gesellschaft, ja, wie man sehen kann, eben vielleicht auch nicht in den großen Plänen integriert, die Sie angesprochen haben. Aber wie kann man denn jetzt in so einer Region, wo es einfach diese Minderheitenthematik so stark ausgeprägt gibt, wir sprechen ja später in anderen Kontexten auch noch darüber, wie kann man da für eine Befriedung sorgen? Wie kann man Frieden schaffen?
Dafür gibt es nach dem Ersten Weltkrieg eigentlich ein, wenn man so will, ein Labor. Und das Labor ist die Entwicklung der modernen türkischen Republik. Aus der Erbmasse des Osmanischen Reichs wird diese türkische Republik entstehen. Und die Experten des Völkerbundes fragen sich ab 1920, wie kann man diese Gebiete befrieden? Die, völlig richtig, wie Sie sagen, multiethnisch, multireligiös, sie sind auch multirechtlich. Es sind unterschiedliche Rechtstraditionen. Und die erste Antwort der Experten des Völkerbundes lautet die Mixing of People. Also die Schaffung ethnisch homogener Einheiten, und das führt zu dem berühmt-berüchtigten Bevölkerungstausch, ein brachialer Euphemismus, zwischen Griechenland und der Türkei. Also Muslime aus Nordgriechenland werden als türkisch apostrophiert und müssen in die Türkei. Orthodoxe Christen in der Türkei werden als griechisch markiert. Sie sehen, das Religionsmerkmal dient zur Ethnisierung und müssen sozusagen nach Griechenland. Und dieses Experiment geht gnadenlos schief. Mein Lieblingsbeispiel aus dieser Zeit ist eine kleine Sekte, eine Religionsgemeinschaft, die Dönme in Thessaloniki. Die sind ursprünglich eine jüdische Gruppe, die aber zwangsislamisiert wurde. Das ist ein Amalgam aus christlichen, jüdischen und muslimischen Religionselementen. Und als die amerikanischen Völkerbundvertreter die Dönme fragen, ja, was seid ihr denn? Ihr seid ihr Griechen oder seid ihr Türken? Geben sie eine wunderbare Antwort. Sie sagen, wir sind hiesig. Wir haben immer in Thessaloniki gelebt. Ja, und Sie sehen, die Staaten des 20. Jahrhunderts sind Sortiermaschinen. Wenn man zu dem einen gehört, gehört man nicht zu dem anderen. Und das erfasst nicht die ethnische, religiöse Realität vieler dieser Gruppen. Als dieses Experiment gescheitert ist, wenn man so will, entwickelt man ein zweites Modell. Und das ist, glaube ich, für uns im 20. und 21. Jahrhundert von großer Bedeutung und wäre auch ein Teil der Antwort auf Ihre Frage. Und das heißt Minderheitenschutz, konsequenter Minderheitenschutz. Und wir unterschätzen häufig, dass zwar Sie haben vorhin das Bild gezeigt, am 28. Juni 1919 der Versailler Vertrag unterschrieben wird, aber zwei Tage später wird ein anderer Vertrag unterschrieben, nämlich der sogenannte kleine Versailler Vertrag, in dem sich die ganzen Staaten Ost-, Ost-, Mittel-, Südosteuropas zur Wahrung von Minderheitenschutz verpflichten. Das heißt, die Nachkriegsordnung erkennt dieses Problem. Und die Antwort ist, ja, wir müssen Nationalstaaten bilden, die sollen stabil sein, aber wir können diese Nationalstaaten nur dann akzeptieren, auch als künftige Mitglieder des Völkerbundes, wenn sie mit diesen Minderheiten einigermaßen ordentlich umgehen. Und interessant ist, das empfinden die Polen, die Tschechen, die Slowaken sofort als einen Eingriff in ihre gerade neu gewonnene Souveränität und bleibt umstritten. Aber das sind die beiden großen Antworten. Und wir würden heute, würde ich sagen, nach den Erfahrungen von Ethnic Cleansing auf unendlich vielen Ebenen und in unendlich vielen Regionen der Welt, ein Demixing of People, das würden wir heute nicht mehr anwenden. Es ist sozusagen Teil ethnischer Kriegsgewalt. Und deshalb ist die Antwort, die man im Völkerrecht, in der internationalen Politik jedenfalls lange versucht hat umzusetzen, sicherlich eher ein konsequenter Minderheitenschutz. Schwierig genug.
Die Geschichte der Nationalstaaten ist eine sehr blutige Geschichte, wie Sie auch ausgeführt haben. Man könnte doch argumentieren, zurück zum Imperium, das Osmanische Reich hat trotz seiner vielen Defizite so bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts für relative Stabilität gesorgt. Könnte ich nicht auch für heute argumentieren, jetzt wo sich die geopolitische Lage ändert, wir haben wieder mehrere Großmächte, wäre es für solche Regionen nicht in einer Form wünschenswert, dass eine oder mehrere Großmächte dort ihre Hand drüber haben, und dort auch für Stabilität sorgen?
Das glaube ich deshalb nicht, weil man diese Vergangenheit des Osmanischen Reichs jetzt auch nicht idealisieren darf. Es gibt da das sogenannte Milet-System, und dieses Milet-System sagt im Kern, man lässt den religiösen Glaubensgemeinschaft weitgehende Autonomie. Dafür müssen sie aber so eine Art spezielle Steuer zahlen. Das wird auch aus der Not, nämlich des permanenten Staatsbankrotts des Osmanischen Reichs, so gehandhabt. Dieses Modell funktioniert schon im 19. Jahrhundert in dem Augenblick nicht mehr, als wir Nationsbildungsprozesse erkennen. Und das beginnt auch im Osmanischen Reich. Denken Sie an die südosteuropäischen Gebiete, denken Sie an den serbischen Nationalismus, den bulgarischen Nationalismus, den großgriechischen Nationalismus. Das wird in dem, also die Antwort des Empires wird in dem Augenblick, würde ich sagen, fragil und erodiert, als diese Nationalbewegungen beginnen. Und das ist ja keine Erfahrung, die das Osmanische Reich allein macht. Das ist die Erfahrung der Habsburger Monarchie, das ist die Erfahrung des russischen Empires im Baltikum, in der Ukraine am Ende des 19. Jahrhunderts. Das ist natürlich die Erfahrung der Habsburger Monarchie mit dem serbischen radikalen Nationalismus. Ich würde sagen, diese imperiale Routine funktioniert gut in einer oder einigermaßen gut in einer Phase, in der man diese Gruppen so belässt, wie sie sind. In dem Augenblick, in dem die Imperien in der Auseinandersetzung mit den Nationalstaaten versuchen, ihre Herrschaft zu zentralisieren, also Panslawismus im russischen Empire, Russifizierungskampagne, Germanisierungskampagne in der Habsburger Monarchie und Islamisierungskampagnen im Osmanischen Reich, kippt das, weil es dann sozusagen ein In und Aus, ein Othering gibt, weil es dann die Zugehörigkeit gibt, wenn du Muslim bist, dann bist du Türke, dann gehörst du dazu, wenn du orthodox bist, dann gehörst du nicht mehr dazu. Und das ist eine Entwicklung, die diese, würde ich sagen, imperiale Routine dann auch nicht zu einem vielversprechenden Rezept fürs 20. Jahrhundert macht.
Okay. Bevor wir in die nächste Großregion schauen, schauen wir uns mal etwas an, was vielleicht sogar über dem
Imperium ist. Ich will noch eine Frage gerne zurückstellen, bitte. Also wenn wir nochmal auf die Karte gucken, die brennt mir einfach noch so. Ja, Hisbollah, IS, Fundamentalisten. Wie verhandelt man denn mit Fundamentalisten, Herr Leonard?
Ich würde noch mal gerne einen Schritt zurückgehen. Diese Bewegungen haben mit dem zu tun, was ich versucht habe zu beschreiben, dass dort nämlich ein starkes Gefühl der Zurücksetzung, der Nichtanerkennung des Verrats entstanden ist. Und wir wissen aus den Arbeiten von vielen Osmanisten und Osmanistinnen, Gudrun Krämer, die über die Muslimbruderschaft in Ägypten ein ganz tolles Buch geschrieben hat, dass das für die Entstehung eines politischen Islam eine ganz wichtige Grunderfahrung war. Man könnte sagen, ein Teil des politisch radikalisierten Islam, des Islamismus, entsteht auch als eine Reaktion auf dieses Gefühl, dass die arabische Welt in dieser von Europa und den USA kolonisierten Welt keinen Ort gefunden hat. Und es ist auch kein Zufall, dass die Ansätze dieser radikalen Strömungen fast alle viel mit den 20er und frühen 30er Jahren zu tun haben. Also bis hin zum ersten, zu einem der ersten arabischen Aufstände, palästinensischen Aufstände in den 1930er Jahren. Das Zweite, was Sie ansprechen, ist, das Völkerrecht ist eigentlich entwickelt worden, man könnte sagen, vor dem Erfahrungshintergrund europäischer Staatenkriege. Und Staatenkriege beendet man damit, dass man Vertreter, beglaubigte, akkreditierte Vertreter eines Staates versammelt, dass man auf ein, wenn man so will, etabliertes Instrumentarium der Friedensgestaltung zurückgreifen kann und dass man sich darauf verlassen kann, wenn dort Verträge unterschrieben werden, dann sind diejenigen, die unterschrieben haben, auch haftbar dafür, das umzusetzen. Und für eine Terrororganisation wie die Hamas gilt, wenn Sie so wollen, dieses politische Prokura-Prinzip eben nicht. Und das macht es eben so unendlich schwierig. Man könnte sagen, in diesen Kriegen haben sie es irgendwann mit Gruppierungen zu tun, die viel ungreifbarer sind, die im Grunde genommen ja auch nicht das Merkmal eines Staates haben. Die Hisbollah hat kein Territorium, sie hat keine klassische Staatsgewalt. Sie funktioniert als eine Terrororganisation, als eine Art von Hybrid zwischen Warlordism, Kriminalität, Bandenklientelismus und Terrorismus. Und das können Sie in einer Welt mit sozusagen Kreditkarten, mit sozialen Medien, mit Plattformökonomien, das können Sie alles realisieren, ohne dass Sie noch so etwas wie ein staatliches Territorium brauchen. Und was ich damit sagen will, ist, unser traditionelles Instrumentarium, einen Krieg zu beenden, passt auf diesen Akteur überhaupt nicht. Und da sind wir vielleicht eher wieder bei Problemen, die Politiker und Diplomaten am Ende des 30-jährigen Krieges hatten. Nämlich, wie bringe ich diejenigen zusammen, von denen ich erwarte, dass sie glaubwürdig einen Krieg beenden und das dann auch umsetzen? Und das können vielleicht nicht die Warlords sein, sondern das müssen dann irgendwie beglaubigte Diplomaten sein. Und im Mittleren und Nahen Osten sehen wir, wie schwierig es geworden ist, mit völkerrechtlichen, klassischen völkerrechtlichen Mitteln einen solchen Krieg zu beenden. Und das wäre ein Stück weit mein Blick auf diese Bewegungen, Akteure.
Als kleine Zwischenfunktion, wir haben jetzt schon viel über Woodrow Wilson ja auch heute gesprochen, Historiker wie Sie im Übrigen von der Ausbildung her auch. Wir haben gesprochen über Jurisdikation, den Gedanken der Versöhnung hatten Sie ganz am Anfang schon reingesprochen. Es gibt ja noch zwei weitere große Stellschrauben. Einmal die Verfolgung von Kriegsverbrechen, die ja später auch noch kommt, und der Kampf gegen den Terror mit dem Angriff in den USA. Als Historiker, wenn Sie jetzt zurückschauen, wie bewerten Sie denn für uns jetzt für die weitere Diskussion die Rolle von internationalen Organisationen bei der Prävention oder Lösung von Konflikten?
Also das ist eine Berufskrankheit der Historiker, dass sie immer sagen, ich will noch mal einen Schritt zurückgehen. Das würde ich auch an der Stelle tun. Wenn Sie die Geschichte des Friedens mal ganz global und chronologisch sich ansehen, dann ist das seit, würde ich als These formulieren, dann ist das seit der Spätantike eine Geschichte der Aufwertung des Friedensbegriffs. Also Frieden muss mehr sein als die bloße Abwesenheit militärischer Gewalt. Das beginnt mit Augustinus in der Spätantike, der sagt, Frieden ist Gottesnähe. Ja, und diese Gottesnähe bedingt, dass in diesem Frieden etwas anderes passiert, und es ist nicht allein die Wiederherstellung eines Vorkriegszustandes. Das geht weiter über die europäische Aufklärung. Die europäischen Aufklärer sagen, friedensfähig sind nur Gesellschaften, die mündig sind. Da haben sie die Verbindung aus Partizipation, Demokratisierung, politische, soziale Teilhabe. Die Aufklärer argumentieren, die eigentlichen Kriegstreiber sind egoistische Monarchen. Und wenn wir die egoistischen Monarchen sozusagen gestürzt haben, dann haben wir eigentlich auch die Chance für so etwas wie einen universellen Frieden. Deshalb diese großen Universalfriedensutopien der Aufklärung im Vorfeld der Doppelrevolution von 1776 und 1789. Diese Aufwertung des Friedens geht weiter im 19. Jahrhundert mit der Entstehung von so etwas wie Keimzellen internationaler Organisationen. Da sind sie bei den Haager Friedenskonferenzen, bei der Idee moderner Schiedsgerichtsbarkeit. Und nach dem Ersten Weltkrieg argumentiert man, dieser Krieg war so entsetzlich, ja, wir wissen heute etwa 30 Millionen Opfer, dass dieser Krieg ein War to End All Wars werden muss. Und Woodrow Wilson argumentiert, ein Weg, das zu tun ist, mit den alten Imperien aufzuhören, weil er argumentiert, diese Imperien sind immer Militärautokratien, können nie demokratisch werden. Und er argumentiert, an die Stelle dieser Struktur müssen demokratische Gesellschaften stehen oder gesetzt werden. Und diese demokratischen Gesellschaften sind dann auch in der Lage, nationale Selbstbestimmung zu erreichen. Und wenn sie diesen Prozess durchlaufen haben, dann sind sie auch reif, in einer internationalen Organisation mitzumachen. Wir unterschätzen immer, bei Woodrow Wilson gibt es den Begriff der National Self-Determination, aber der meint eigentlich zweierlei. Der meint demokratische Selbstregierung und nationale Selbstbestimmung. Das wird häufig verkürzt. Und es erklärt, warum Woodrow Wilson sagt, die alten Kolonialgesellschaften, die können noch nicht National Self-Determination im Sinne der nationalen Selbstbestimmung bekommen, weil sie noch nicht demokratisiert sind. Da ist er, wenn Sie so wollen, ein Südstaatenpolitiker, ein ziemlich knallharter Rassist, der eben auch den Vertretern des American Negro Association kein Visum für die Pariser Friedenskonferenz ausstellt. Und wir verkürzen das immer ein bisschen. Und auf dieser Basis, sagt Wilson, können wir dann internationale Organisationen schaffen. Das Grundproblem, mit dem er sofort konfrontiert ist, als die große Ausnahmeerscheinung amerikanischer Präsidenten. Er ist ein Universitätsprofessor, er ist ein Intellektueller, er kennt Europa. Das gilt, um das mal vorsichtig zu sagen, nicht für alle Präsidenten im 20. und 21. Jahrhundert. Woodrow Wilson argumentiert, wir brauchen eine andere Ordnung, Aber er wird sofort damit konfrontiert, dass die amerikanischen Senatoren ihm sagen, was bedeutet das konkret? Bedeutet das, dass amerikanische Streitkräfte von französischen Generälen befehligt werden? Also es wird sofort die Frage gestellt, welche exekutive Macht sollen diese Organisationen, also sprich der Völkerbund, bekommen? Und weil Wilson ein Stück weit auch der Sohn eines presbyterianischen Pfarrers ist, ist er auch ein Kreuzzügler. Er lässt sich auf keinen Kompromiss ein und das Ergebnis ist, dass der Versailler Vertrag mit der Völkerbundakte im Land, in dem das eigentlich mit entstanden ist, am Ende nicht ratifiziert wird. Und das ist ein Grundproblem, würde ich sagen, aller Versuche regelbasierter Ordnung nach 1945 der Vereinten Nationen, nämlich wie viel nationale Souveränität bin ich bereit abzugeben? Wie stark ist der exekutive, vielleicht auch der militärische Arm einer solchen Organisation, damit das über eine reine Appellfunktion hinausgeht? Und diese Grundprobleme sind eigentlich schon am Beginn der Geschichte des Völkerbundes ab 1920 erkennbar.
Dankeschön, weil damit können wir jetzt auch gut in unser zweites Szenario oder unseren zweiten Impuls
damit
starten.
Damit gehen wir in unsere zweite Großregion, Ukraine natürlich, und vielleicht werden Sie sich jetzt wundern, ist eine geografische Karte und sogar eine Karte, wo speziell das Flusssystem dargestellt wird in diesem geografischen Umfeld.
Ja, auch das ist mir als Historiker wichtig, weil ich glaube, viele von Ihnen werden das wissen, aber man kann diesen Konflikt nicht verstehen, ohne die im weitesten Sinne geografische und wirtschaftsgeografische Bedeutung dieses Gebiets für die russische imperiale Geschichte. Das Besondere an der Ukraine ist eine Kombination aus zwei Faktoren, nämlich schiffbare Flüsse mit großen Gebieten, großen agrarischen Anbaugebieten. Und diese schiffbaren Flüsse, das sehen Sie hier sehr schön, die münden eben auch ins Schwarze Meer. Und das müssen Sie sich jetzt so vorstellen, dass das wichtigste russische Exportgut bis weit in die 1920er und 30er Jahre, also eigentlich bis zum Holodomor, Getreide ist. Zwischen 80% und 90% der russischen Exporte sind Getreideexporte und der Eingang des Russischen Reichs in so etwas wie eine weltmarktliche Globalisierung, der funktioniert über die Krim und die eisfreien Häfen der Krim und das Schwarze Meer. Das begründet, warum dieses Gebiet, also extreme Fruchtbarkeit, natürliche Geografie plus Möglichkeit, ein Weltmarktgut sozusagen einzuspeisen, warum dieses Gebiet von enormer Bedeutung ist, warum in diesem Gebiet schon in den 1850er Jahren mit dem Krimkrieg ein europäischer Krieg ausbricht, mit dem könnte man sagen, die Nachkriegsordnung nach 1815 zusammenbricht. Man kann das auch in einer Anekdote zusammenfassen. Als der Erste Weltkrieg beginnt, ist die allererste militärische Grundentscheidung des Deutschen Reiches, dass man dem Osmanischen Reich zwei ausgediente Kreuzer, die eigentlich militärisch keine große Rolle mehr spielen, überantwortet, die Breslau und die Göben. Und mit diesen beiden Kreuzern blockiert das Osmanische Reich die Meerenge. Sie sehen das auf der linken Karte sehr schön, von Bosporus und Dardanellen. Was ist die Folge davon? Die Folge davon ist, dass 95% der russischen Exporte innerhalb von sechs Monaten ausfallen, weil das Schwarze Meer sozusagen blockiert ist. Das ist der Grund für die Gallipoli-Expedition der Alliierten, weil sie sagen, sie müssen diese Blockade aufheben. Und seit diesem Moment, seit Oktober 1914, muss die Unterstützung der Alliierten für die russische Front in Osteuropa über Vladivostok 12.000 Kilometer lang organisiert werden. Das macht Ihnen nochmal die Bedeutung dieser Region, glaube ich, klar. Und wenn Sie auf dieses Gebiet blicken, sehen Sie sehr schön, die Ukraine ist vielleicht so wie bestimmte Regionen Polens ein Raum, der immer zwischen Imperien lag, also zwischen dem österreich-ungarischen Imperium, der Habsburger Monarchie und dem russischen Imperium. Und Polen hat, wenn man so will, noch eine eigene Politik gegenüber der Ukraine gemacht. Und das verdeutlicht vielleicht, warum solche Regionen, in Westeuropa wäre das vielleicht Elsass-Lothringen, besonders anfällig für Konflikte und natürlich auch für geschichtspolitische Aufladungen sind. Und das gilt für die Ukraine in besonderer Weise. Und diese, wenn man so will, dreifache Bedeutung, Geografie, Geostrategie plus Wirtschaft plus geschichtspolitische Rolle in diesem imperialen, in dieser imperialen Konkurrenzsituation, das erklärt, glaube ich, ganz besonders diese besondere oder diese Spezifik dieses Raumes.
Wir sind jetzt ja wieder aktuell vor einer neuen Verhandlungsrunde für die kommende Woche anskizziert worden. Ja, sowas wie eine Entscheidungsschlacht scheint es nicht zu geben, sondern vielmehr wird jetzt gerade noch mehr die Zivilbevölkerung mit Drohnenangriffen bombardiert aufs Härteste. Ist das, wenn Sie in die Geschichte zurückblicken, ja, vorhin, wir wollten sagen, keine historische Notwendigkeit, aber lässt sich sowas wie ein Muster dahinter erkennen? Und was steckt dann dahinter als kriegerische Handlung?
Also zunächst könnte man nochmal anknüpfen an das, was wir ganz am Anfang in unserem Gespräch touchiert haben. Wir sehen einen ähnlichen Mechanismus wie in vielen Kriegen des 19. und 20. Jahrhunderts. Das Versprechen einer sich überlegen fühlenden Macht, die sicher ist, dass man das in wenigen Stunden oder Tagen erreicht. Und aus historischer Sicht ist es eigentlich schon fast eine Niederlage, dass Russland es trotz dieser Versprechen in über 4 Jahren nicht geschafft hat, die Ukraine zu besiegen. Und dass wir, das ist, glaube ich, das Erste, was man sieht. Das Zweite, was man sieht, ist, Entscheidungsschlachten sind an vielen Stellen Mythen. Sie entstehen eher aus Erzählungen. Es gibt Kriege mit Entscheidungsschlachten, aber das ist historisch gesehen, wenn Sie das wirklich mal empirisch ansehen, die Ausnahme. Königgrätz ist vielleicht eine Entscheidungsschlacht. Sedan ist keine Entscheidungsschlacht. Mit der Schlacht von Sedan ist der Krieg nicht zu Ende. Die Marne-Schlacht ist keine Entscheidungsschlacht. Verdun ist keine Entscheidungsschlacht. Stalingrad ist nicht wirklich eine Entscheidungsschlacht. Kunersdorf im Siebenjährigen Krieg, innerhalb von 6 Wochen ist Friedrich der Große wieder in der Lage, eine Armee aufzustellen. Also Entscheidungsschlachten sind häufig auch mythische Erzählungen und dort ist jedenfalls keine Entscheidungsschlacht erkennbar. Was wir eher sehen, ist eine Situation, in der letztlich beide Akteure immer noch auf eine Entscheidung auf dem Schlachtfeld spekulieren. Russland, wenn Sie so wollen, ganz klassisch mit einem enormen Verbrauch von Ressourcen und riesigen Opfern. Das folgt eigentlich einer Logik, die wir aus Kriegen des 18. Jahrhunderts, des 19. Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts kennen, ob Sie den Krimkrieg nehmen, die Kampagne von 1812, ob Sie die Brusilow-Offensive 1916 nehmen oder den sogenannten Großen Vaterländischen Krieg unter Stalin. Immer wird im Grunde genommen mit 3 Faktoren operiert. Die eigenen Ressourcen sind unendlich und zu diesen eigenen Ressourcen und bitte dicke Anführungszeichen gehört eben auch die unglaubliche Zahl von Todesopfern in der eigenen Bevölkerung. Das zweite Element ist der Raum, sozusagen die Tiefe des Raumes, die den Gegner zu enormen logistischen Anstrengungen führt. Und mit Raum ist die Zeit verbunden. Ich kann sozusagen Raum in Zeit übersetzen. Das passiert 1812 mit dem Zug Napoleon, sondern es passiert natürlich 1941 im Unternehmen Barbarossa. Auch die Ukraine setzt noch auf eine militärische Entscheidung, nicht im Sinne eines wie immer gearteten Siegfriedens, sondern um die, man könnte sagen, Bedingungen in einem möglichen Frieden möglichst gut zu gestalten. Aber die Ukraine ist abhängig von dem, was der Westen oder sagen wir besser, was die USA und die Europäer an Unterstützungsleistung für die Ukraine bringen. Und die entscheidende Frage wird sein, gelingt dort eine Stabilisierung, ein Einfrieren des Konflikts nach der Logik Raum für Sicherheit oder wird dort, und das ist das, was wir von vielen Konflikten nach 1945 kennen, ein Konflikt eingefroren und alle wissen, dass der Konflikt bei nächster sich bietender Gelegenheit wieder ausbricht. Denn wenn Sie die Ukraine und die Situation, in der wir jetzt sind, mal ein bisschen in die größeren Linien von Kriegsendphasen nach 45 einsortieren, dann sehen wir vor allen Dingen zwei Faktoren. Der eine Faktor ist, Kriege werden in der Regel in der Endphase nochmal sehr blutig. Der Vietnamkrieg, der Koreakrieg, die Kriege zwischen Indien und Pakistan, zwischen Iran und Irak sind besonders blutig in der Endphase, weil man dem Gegner zeigen will, zu was man immer noch in der Lage ist, weil man versucht, sich die bessere Ausgangsposition für eine Konferenz zu sichern. Und das Zweite, was Sie sehen, ist eine unklare Sicherheitssituation. Also eine Ukraine, die Land abtreten muss, ohne eine wirkliche Sicherheitsgarantie, eine belastbare Sicherheitsgarantie zu bekommen, die müsste damit rechnen, dass sie innerhalb weniger Jahre sozusagen wieder angegriffen wird. Letzter Satz, die Art und Weise, wie ein Krieg zu Ende geht, sendet immer auch ein Signal an Gewaltakteure. In einem solchen Konflikt, sozusagen Waffenstillstand, Unterbrechung des Krieges, Aufrüstung und dann wieder Beginn eines Krieges. Aber dieses Signal gilt eben auch für viele andere Konflikträume. Und deshalb wird das, was in der Ukraine passiert, natürlich auch eine Bedeutung für den Konflikt um Taiwan haben, für den Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien, für Konflikte in Afrika, in Asien oder Lateinamerika. Und das macht diesen Konflikt eben zu einem solchen Hotspot, wenn Sie so wollen, auch der globalen Konfliktregulation.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle zwei Wochen die Menschen dahinter im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!